Erinnert mich, als ich mal, ich habe die Geschichte schon mehrfach erzählt, aber heute darf ich, weil es Weihnachten ist, als ich mal im Musikantenstadl war in Stuttgart.
Ja.
Und es war auch zu Gast Toni Polster, genannt Toni Doppelpack.
Kenne ich.
Und er traf mich an dem Abend ungefähr 30 Mal, weil wir lange vorher warten mussten. Und jedes Mal, wenn er mich sah, sagt er, Daddy Harry. 30 Mal am Abend. Ich ging aufs Klo, Toni Polster kommt, Daddy Harry. Ich holte mir eine Pizza, Daddy Harry.
Das kenn ich
30 Mal am Abend, ja. Das ist, wenn du so Wasser auf den Kopf
kommst. Ja, ich weiß, chinesische Folter.
Ja.
Vielleicht ist der da auch drin. Dirty.
Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast. Jonas, welchen Prominenten hast du schon beim Pinkeln getroffen?
Beim Pinkeln habe ich natürlich Didi Senf getroffen.
Unseren Tourteufel. Die Älteren erinnern sich, ungefähr vor drei, vier Folgen haben wir das schön ausgebreitet, also gerne nachhören. Und ansonsten muss ich dich natürlich mit was ganz Exklusivem begrüßen. Also ich muss wirklich meine Freude unterdrücken, die in mir hochgestiegen ist, als ich vielleicht so vor einer Stunde gelesen habe, dass völlig aus dem Nichts der Top-Kandidat für den Trainerposten beim Ballspielverein Borussia aus Dortmund, der Fußball-Magier, möchte ich sagen, Niko Kovac ist. Was halten wir denn davon, Jonas? Was macht es mit dir?
Ja, danke. Vielen Dank. Ich habe heute schon diverse Nachrichten bezüglich dieses Themas bekommen. Macht mit mir gar nichts. Niko Kovac, ein anerkannter Fußballfachmann.
Absolut.
Hat schon mehrere Top-Vereine sehr erfolgreich trainiert, gerade in Deutschland, muss man das sagen. Hat auch gesagt, legt viel Wert auf Trainingsdiagnostik. Mhm. Wenn er kein Fußballer geworden wäre, wäre er Sportmediziner geworden.
Mhm.
Also das ist genau der, den wir brauchen gerade.
Sehr gut, also Wunschverpflichtung wäre das für dich, Wunschlösung.
Absolut, Wunschlösung Nummer A, größer geht's ja nicht, gerade.
Ja, also auch Glück, dass dann so einer auf dem Markt ist.
Ich glaube ja auch, das ist so ein bisschen wie bei euch und Nagelsmann Tuchel damals, man hat das vielleicht dann auch forciert, weil er jetzt gerade auf dem Markt ist.
Und dass Nuri Sahin jetzt nicht Skifahren war, sondern Bologna. Tante Ceccarelli hat in Bologna Amore gemacht. Naja.
So oder so ähnlich.
Ja, ich bin gespannt. Also es würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Mich hätte es auch noch gefreut, wenn es ein bisschen weiter mit Nuri geht. Aber vom Terror-Tuchel-Ball zu Terror-Terzic, zu Terror-Sahin, zu Terror-Kovac ist ja eigentlich nur konsequent.
Es ist die Kette, die du gehen musst.
Ja.
Bis also, zum Schluss, um den Verein endgültig rapzuwirtschaften.
Aber Konsequenz kann man natürlich dem Ballspielverein nicht vorwerfen. Also das so. Mangel der Konsequenz, da ist natürlich einiges da. Toll. Ja, also so ein Ten Hag ist jetzt auch gar kein Themchen.
Ten Hag ist natürlich Quatsch, ist natürlich nirgendwo Erfolg gehabt.
Ist ja immer verletzt, braucht kein Mensch.
Ist immer verletzt, ja. Aber man muss sagen, es werden ja so ein paar gehandelt. Ten Hag würde ich tatsächlich gut finden, sonst ist auch so wenig dabei, was mich vom Hocker haut.
Ja, ist tatsächlich so. Ich war auch wieder überrascht. Die Wunschlösung, ihr seht jetzt meine Luft, Anführungszeichen, die Wunschlösung Roger Schmidt, ich weiß jetzt auch nicht, also das ist so, der wird jetzt in den letzten anderthalb Jahren da immer so ins Spiel gebracht. Ich weiß auch nicht, also ist mir jetzt tatsächlich in der Vergangenheit nicht aufgefallen als derjenige, der hier irgendwie krass immer den Erfolg bringt. Also in Benfica ja, aber es ist halt auch immer noch die portugiesische Liga. Da hatten wir auch schon andere, die man aus Belgien geholt hat, irgendwelche deutschen Trainer im Exil, die da irgendwie den Pommes Cup gewonnen haben und dann leider in Deutschland auch nicht funktioniert haben. Also von daher ist es jetzt irgendwie nicht das Qualitätsmerkmal. Und in Deutschland ist er mir nicht als absolut erfolgreicher Trainer aufgefallen. Von daher wundere ich mich da ein bisschen. Da bin ich auch gespannt, weil der wird ja auf kurz oder lang in der Bundesliga landen. Da bin ich nur gespannt, ob er also in welcher Phase er da landet. Landet er jetzt in der jetzigen Hype-Phase? Also kriegt er quasi, wird er eine große Lösung? Oder ist er dann so in 2 Jahren, wenn es dann heißt, ach Mensch, der Schmidt, der war doch auch mal irgendwie Dings, komm, Werder Bremen, die holen den jetzt, weißt so. Das fände ich noch spannend.
Ja, in der Hype-Phase, da muss er aber jetzt fast zuschlagen, wenn wir ihn
will
fragen.
Er nicht. Will er nicht.
Weil die Hype-Phase ist, glaube ich, bei ihm auch schnell vorbei.
Ja, und auch die Jobs, also dass, ja. Dass der angeblich bei Bayern gehandelt wurde, was ja dann gar nicht so sehr irgendwie doch der Fall war, ist vorbei und das wird auch so schnell nicht wiederkommen. Da war ja wirklich Weihnachten, Neujahr und Ostern auf einem Tag, dass da irgendwie im Gespräch war. Bei euch wird es dann vorbei sein. Leverkusen sehe ich jetzt nicht.
War auch schon.
War auch schon. Stuttgart sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und dann wird es ja schon dünn.
Ja,
also mit großer Lösung jetzt.
Also ich sag mal, er hätte bei uns noch die Chance, also je nachdem, was wir jetzt machen, es wird ja von ausgegangen, wir holen jetzt erstmal wen bis zum Sommer und gucken dann mal.
Mit Hintertürchen.
Mit Hintertürchen. Also könnte es natürlich sein, wenn derjenige, der jetzt kommt, bis Sommer nicht performt, dass er dann vielleicht nochmal. Aber ich glaube, dann war es das.
Aber glaubst du nicht, dass er bis dahin einfach schon was anderes hat?
Ja.
Weil der wartet doch jetzt nicht.
Mhm. Aber wo?
Ja, da wird schon was frei. Muss ja nicht in Deutschland sein. Kann ja auch woanders sein. Und Deutschland könnte ich mir tatsächlich Leipzig noch vorstellen. War da nicht sogar im RB-Kosmos in Salzburg, war da nicht?
In Salzburg.
Also das könnte ich mir tatsächlich noch vorstellen, gerade mit der Vergangenheit. Ja. Und Rose sitzt ja auch alles andere als auf Rosen gebettet. Boah. Von daher könnte sein, weiß ich nicht. Jedenfalls fand ich es dann spannend, dass jetzt bei Schmidt und Ten Hag dann auf einmal, also waren beide komplett im Rennen und Ten Hag ja schon sehr, sehr sicher. Also da hieß es ja irgendwie vor 2 Tagen, naja, wenn der Schein in Bologna verliert, steht der da. Und jetzt heißt es für beide, naja, unterm Jahr wollen die Mannschaft nicht übernehmen. So, okay, was habt ihr euch denn gedacht?
Naja, Ten Hag wurde ein bisschen konstruiert aus einem Grund auch. Also ich bin mir gar nicht sicher, wie weit wir den schon angefragt hatten, auch vorher schon mal Kontakt. Das wurde so ein bisschen konstruiert ja quasi nach dem Kiel-Spiel, weil Ten Hag seitdem der in Menu rausgeschmissen ist, schon ein paar Mal bei uns im Stadion war, unter anderem zu dem Leverkusen-Spiel, weil der wohl mit Sammer und Watzke verkehrt, privat. Und da wurde dann natürlich, also vorher gar nichts draus gemacht, aber als dann Leverkusen in die Binsen ging und Kiel, Ten Hag war schon im Stadion und dann kam raus, der war irgendwie die Saison schon 6 Mal bei uns im Stadion. Also ich bin mir gar nicht sicher, wie sehr wir dran sind. Ich fände es gut, aber mal gucken.
Ja, ich bin nur wieder gespannt, weil mit Interimslösung dann auch so ein Kovac, das schreit für mich schon wieder danach, dass das Gleiche passiert bei euch wie letztes Jahr mit Terzic, dass man sagt, also dass man so ein bisschen, dass man sieht, oh, wir sind ins Champions-League-Finale gekommen, Liga läuft total kacke, wir sind ins Champions-League-Finale gekommen, so schlecht kann das nicht gewesen sein und dann hält man ihn, obwohl man eigentlich null Fortschritt sieht, kein spielerisches irgendwas und auch sowieso große Unzufriedenheit gibt. Und so könnte ich mir schon vorstellen, dass der Kovac euch da wieder auf Platz 3 terrorisiert. Champions League, weiß ich nicht, Viertel-Halbfinale und dann heißt, ja, hat er doch toll gemacht, da verbleiben.
Das glaube ich dieses Mal nicht, vor dem Hintergrund, dass ich fest der Meinung bin, dass im Sommer bei uns Tabula Rasa gemacht wird in der Mannschaft.
Aber dann darfst du doch einen Kovac jetzt erst gar nicht holen. Da musst du doch jetzt gleich eine ganz andere Lösung.
Nee, ich bin tatsächlich vor dem Hintergrund ein Fan davon, jetzt einen Trainer die Saison zu Ende spielen lassen, weil es kann ja nicht nur in die eine Richtung, sondern auch noch ein Stück in die andere Richtung gehen, also jetzt nicht irgendwie Richtung Abstieg, aber dass du auf Platz 10, 11 einläufst oder sowas, ist kein unrealistisches Szenario. Und dass du dann den Neustart im Sommer mit einem unverbrauchten Trainer machst.
Wir werden sehen. Apropos Hollywood, Schauspielerei, hast du wahrscheinlich nicht, aber vielleicht gehört, dass es in der ZDF-Mediathek eine Doku gibt über den FC Hollywood, den FC Bayern der 90er Jahre.
Ich habe schon diverseste Ausschnitte gesehen und bin super hyped.
Also ich habe alle Folgen geschaut und es ist tatsächlich toll. Es ist wirklich toll. Ich glaube, für mich nochmal, also ich kannte vieles, wusste vieles. Als Bayern-Fan weißt du da schon viel und hast auch schon viel gehört und gesehen. Ist nur wieder wirklich insofern extrem empfehlenswert, weil wirklich alle Protagonisten, sowohl welche, die jetzt dem Projekt vielleicht eher wohlgesonnen sind, aber welche, wo man auch denkt, ach krass, an dem seiner Stelle wäre ich da, glaube ich, nicht hin. Also auch solche sind dabei. Und das ist tatsächlich, davon lebt es auch ganz stark. Das ist wirklich cool. Und für mich persönlich ist es natürlich genau die Zeit, in der ich mit Fußball dann sozialisiert wurde. Also die Doku steigt ein in der Saison 94-95, als Bayern auf Platz 6 gelandet ist. Und das war mein erstes Ranjahrbuch. Also das ist genau die Saison, wo ich eingestiegen bin mit Fußball. Und deswegen ist es natürlich dann nochmal mehr, dass man da so nachfühlt. Und dann ist es auch, habe ich beim Schauen auch immer wieder ertappt, dass es so ganz viele Szenen oder Begebenheiten gab, wo ich mich zurückerinnert habe und gemerkt habe, na klar, als, was weiß ich, 10-Jähriger, 8-Jähriger, da hast du die Hintergründe überhaupt nicht, weder hat es dich interessiert, noch hast du es mitgeschnitten. Also ich hatte die ganzen so Szenen im Kopf, aber so die Hintergründe dazu, keine Ahnung. Also auch die ganze Geschichte, so wie Klinsmann damals wahrgenommen wurde. Meine ersten zwei Bayern-Trikots waren Klinsmann, das war für mich ein absoluter Held. Aber was da irgendwie so lief, hast du damals ja null mitgeschnitten. Und auch dieses Ding mit Matthäus war für mich, wusste ich natürlich vor der Doku schon, aber wenn man das nochmal so sieht und sich dann überlegt, ja krass, das hat damals als Kind natürlich überhaupt gar keine Rolle gespielt, so gar nicht. Ja.
Ist auch sensationell, weil man kennt es natürlich, aber wenn er es selber nochmal erzählt, die Story vorm Champions-League-Finale, wenn Mario Basler wirklich erzählt, was der da an der Hotelbar weggefiedelt hat.
Und da kam der Ottmar und da kam der Uli.
Und dann, ja, mir war schon klar, dass ich von Beginn an spiele, warum sollte mein besten Mann auch draußen lassen? Ja, Quatsch.
Ja gut, bis dahin habe ich die Story schon 1000 Mal gehört, aber lustig war tatsächlich, und das wusste ich noch nicht an der Story, da geht es ja noch weiter, ohne jetzt zu viel zu spoilern, dann erzählt er ja, dass der Uli Hoeneß ja zu ihm sagt, er spielt nicht. Und das habe ich noch nicht gewusst, dass der Hoeneß zu ihm sagt, du spielst morgen jetzt nicht. Geht's ins Bett, aber du spielst auch nicht. Und der Basler auch nicht damit rechnet, dass er spielt. Und erst am Nachmittag des Spieltags dann erfährt, dass er doch spielt. Also das kann ich tatsächlich nicht, den Twist an der Story. Aber den Rest hat man dann schon im einen oder anderen Doppelpass. Oder in Basler Ballert hat man das dann sicherlich schon gehört.
Oh Gott.
Nein, auf jeden Fall klare Empfehlung. Sind 5-mal eine gute halbe Stunde. Kann man wirklich sehr gut weggucken. Ist interessant. Bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es für Nicht-Bayern-Fans so interessant ist. Aber reingucken kann man auf jeden Fall und dann entscheiden, wie es weitergeht. Gut, dann habe ich noch eine kleine Sache. Weißt du, wie die Schiedsrichtereinteilung in der Bundesliga eigentlich funktioniert? Also was da auch für Kriterien gibt, wer welches Spiel pfeift?
Ich denke, das wird ausgewürfelt.
Das ist korrekt. Und dazu ist es tatsächlich wenig überraschend, dass Schiedsrichter nicht bei ihren Clubs oder nicht bei Clubs angesetzt werden, die in, an oder in der Nähe von ihrem Wohnort sind oder in der Nähe von dem Club, dem sie angehören. Also es kann ja sein, dass im Fall von, habe ich hier zum Beispiel, wie hieß er? Habe ich jetzt gar nicht mehr da. Egal, auf jeden Fall, du kannst ja sein, dass du in Hessen irgendwo zu einem Verein gehörst. Dann wirst du wahrscheinlich nicht Eintracht Frankfurt Kickers Offenbach pfeifen. Wenn du dazu aber in Hamburg wohnst, dann pfeifst du wahrscheinlich auch nicht HSV und St. Pauli. Und genau, zum Beispiel, das war mir auch gar nicht klar, Felix Brüch zum Beispiel, weil der in München wohnt, pfeift der nie Bayern. War mir gar nicht bewusst, habe ich gar nicht auf dem Zettel, dass der nie Bayern gefördert, ist aber wohl so. Und dazu, also zu diesen Wohnortgeschichten, gibt es dann noch Einzelfallentscheidungen. Zum Beispiel rund um die Frage, wie nah liegt der Verein an einem Profiklub, welche regionalen Verbindungen bestehen oder bestanden zwischen einem Schiedsrichter und einem Verein. Das kann auch sein, dass du mal irgendwo lange gewohnt hast. oder dass du in dem gleichen Schiedsrichterverein, Schiedsrichterkreis warst oder so. Oder aber auch, dass du in Kindheitstagen Fan von einem Verein warst. Spielt auch eine Rolle.
Immer schon in Bettwäsche geschlafen.
Genau. Und jetzt gab es eben den Fall, dass Tobias Stieler, hier, Mr. Bizeps, der hat jetzt ganz lange in Hamburg gewohnt und hat in der Zeit eben weder HSV noch St. Pauli gepfiffen, ist gemeldet im hessischen Obertshausen, da ist er auch geboren, und ist aber in sein Heimatverein ist irgendwo bei Offenbach, glaube ich. Deswegen hat er auch noch nie ein Spiel der Offenbacher Kickers geleitet. Und jetzt ist er aber umgezogen von Hamburg in einen Vorort von Freiburg und damit ist er jetzt frei für Hamburger Clubs. Also jetzt darf er St. Pauli und Hamburg pfeifen, aber nicht mehr SC Freiburg. Das fand ich einfach spannend, das mal so zu sehen, was das so für Auswirkungen hat. Man weiß jetzt nicht, was er für Fan in Kindheitstagen war, ist jetzt wohl nicht bekannt. Da würde mich auch interessieren, wie die das, also gibt es da eine Gesinnungsprüfung oder?
Da muss ein Fragebogen ausfüllen und das obligatorische Foto dazulegen.
Ja.
So.
Bettwäsche, entweder Benjamin Blümchen oder
Watzenbach.
Hessen-Kassel.
Oder Watzenbach.
Oder Watzenbach. Ja, also das dazu. Ich habe noch was Kleines und was Größeres. Ich mache noch das Kleine, dann würde ich an dich übergeben. Und zwar, was ist denn eine Sportartenkombination, die du besonders bemerkenswert findest? Also Beispiel Schachboxen. Fällt dir sowas nochmal ein?
Bemerkenswert fände ich.
Also Skifahren und Schießen gilt nicht.
Ja, ach so, Mist, das wollte ich jetzt. Triathlon auch nicht, gehe ich mal von aus.
Es sind auch drei.
Was ich faszinierend fände, wäre Skispringen und Bogenschießen.
Kann ich dir nicht anbieten, ich kann dir anbieten Skigolfen. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil ich auf Instagram meiner alten Heimatzeitung folge und da ist ein aus dem Nachbarort, wo ich früher Fußball gespielt habe, ist einer amtierender bayerischer Meister im Skigolfen und das läuft so, also das war im letzten April schon und der Anlass war, wie es halt bei so einer Lokalzeitung ist, wenn man die Geschichte ausgräbt, aber ein bisschen zu spät dran ist, weil es war eben letzten April, er überwintert als Bester seiner Zunft.
Ja, gut, klar.
Clever gemacht. So. Gut gelöst. Und jedenfalls war das letzten April, glaube ich, in Garmisch-Partenkirchen. Und der Skipart, der bestand, also sind sie Riesenslalom auf der Zugspitze gefahren. Also quasi ins Tal runter und haben da den Garmisch-Partenkirchen Golf gespielt, beim GC Garmisch-Partenkirchen. Und du fragst jetzt sicher, wie das denn zusammengezählt wird.
Mhm.
Frag mal.
Wie wird das denn zusammengezählt?
Sehr gute Frage, Jonas. Erkläre ich dir gerne. Beim Skifahren wird die bessere Laufzeit von beiden Durchgängen genommen und dann wird sie gegengerechnet mit der Tagesbestzeit, die gefahren wurde und davon abgezogen. Also quasi Laufzeit von der Tagesbestzeit. Laufzeit von deiner Zeit minus Bestzeit und das mal zwei genommen. Frag mich nicht, wie das dann
funktioniert. Warum auch immer.
Warum auch immer. Das mal zwei genommen, das ist quasi Score 1 fürs Skifahren. Und beim Golf wird dann eben ganz normal nach Golfregeln gezählt, nicht die Schlagzahl, sondern nach einem anderen System. Stableford heißt es, das ist so ein Punktesystem. Ist aber ganz normal. Und da wird dann auch eben was verrechnet. Und so hast du dann eben diese beiden Scores und die zusammengenommen bilden deinen Endpunktestand. Und so kann man im Skigolfen dann durchaus reüssieren.
Herzlichen Glückwunsch.
Finn Haug, alles Gute.
Aber in der ist klar, dass die Hochburg Garmisch ist. Hätte ich auch sofort dran gedacht, wenn du es nicht gesagt hättest, klar.
Ich vermute auch, dass bayerischer Meister, also er ist ja kein Bayer und wohnt auch nicht dort, glaube ich. Wahrscheinlich, weil es einfach nirgends anders möglich ist.
Es ist wie Weltmeister, muss man sagen.
Ja, also so wie wenn die zum Beispiel in der NBA sagen, sie sind World Champion. So ist es im Prinzip auch.
Ja.
Jonas, was hast du dabei?
Ich weiß ja, dass du ein großer Freund des Quizzes bist.
Das bin ich.
Und besonders, wenn ich dir ein, zwei Aufgaben zu ein bisschen Knobeln stelle, freust du dich immer ganz besonders, weil du weißt, es ist fair,
ja.
Es ist machbar.
Transparente Regeln.
So.
Also Quiz ist für mich so wie früher in bildende Kunst. Also ich kann es nicht, aber mir macht Spaß.
Ja. Ja. Und ich bin die in der Vorbereitung die Tage über was gestolpert, über eine Statistik und habe mir das dann angeguckt und habe gedacht, boah, da hätte ich vielleicht irgendwie 3 Stück von den 9 und habe mir dann gedacht, mal gucken, wie viel du hast. Es geht drum um die Top 9 der Spieler, die in ihren ersten 10 Spielen die meisten Bundesliga-Tore geschossen haben. Und ich sag mal, ich traue dir 2 zu, mit Gutraten 3. Mal gucken.
Also gilt es wirklich nur für die ersten Spiele in der Bundesliga? Oder auch wenn sie zum Beispiel in der Bundesliga den Verein wechseln, dann für den Verein?
Nein, wirklich die ersten 10 Spieler, wenn du in der Bundesliga, also deine ersten 10 Bundesliga-Spiele.
Dann ist schon mal nicht Robert Lewandowski.
Das ist korrekt.
Weil der war ja bei euch da eher so mau am Anfang. Mhm. Ich denke, Erling Haaland dürfte dabei sein.
Erling Haaland ist dabei auf dem, also ist dabei, ja.
Der kam ja bei euch im Winter, hatte ich auch lange nicht mehr auf dem Zettel. Mhm. Und da musste er dann auch gleich eingeschlagen haben. Der ist dabei, dann Martin Fenin.
Nein.
Hat er nicht im ersten Spiel gleich einen Hattrick gemacht?
Na, danach wahrscheinlich, aber nichts mehr. Also ich sag dir auch, Haaland hat, ich sag dir die Torzahlen noch dazu, dass du so ein bisschen einschätzen kannst, hat in seinen ersten 10 Spielen 10 Tore gemacht und ist damit quasi, also es gibt 2 sehr groß geteilte Plätze, aber ist damit eher unten dabei.
Ja gut, der Hurricane wahrscheinlich.
Absolut, Platz 1 mit 15 Toren.
In 10 Spielen.
Mhm.
Kannst du mir eine grobe Zeitspanne auch sagen, über was sich das so verteilt? Also
von Bundesliga-Beginn bis heute.
Wie viel von den noch 8 übrigen, nee, was sind es, 9?
Genau, 7 sind noch übrig, ja, 9 insgesamt.
Wie viel von den 7 kenne ich?
Noch?
Ja.
1, 2, 3 auf jeden Fall, vielleicht 4.
Giovanni Elber?
Nein.
Marcio Amoroso?
Nein. Aber mit Dortmund bist du nicht schlecht unterwegs? Noch ein Dortmunder dabei? Also der es in Dortmund gemacht hat?
Brasilianer?
Nein.
Jan Koller?
Nee, leider auch nicht.
Ebi Smolarek? Sag mal Nationalität.
Spanien.
Ach klar, hier Doppelpaco.
Doppelpaco Alcázar.
Ach, kompletter Fiebertraum.
11 Tore in den ersten 10 Spielen.
Was macht er eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, viel mehr Spiele hat der für uns ja auch nicht gemacht. Okay. Und es sind, gebt dir noch einen Tipp, es sind noch 2 deutsche Legenden.
Mhm. 2 deutsche Legenden ist halt krass. Das heißt, die müssten ja dann im jungen Alter das gemacht haben.
Ja.
Sind die eher neuzeitlicher?
Nee.
Ja gut, Gerd Müller?
Nee. Der Bomber nicht.
Genetzter Uwe Seeler? Aber
Uwe Seeler ist richtig, mit 9 Toren.
Max Morlock. Ah nee, der war ja nicht mehr aktiv bei der Bundesliga.
Einer, der im U21-Kontext als Trainer noch sehr erfolgreich war.
Antonio Di Salvo.
Ja, ja.
Als U21, um Gottes Willen.
Horst Hotte
Rubesch.
Und den Rest wird dir gar nichts sagen.
Sag ich dir gleich.
Es ist noch Matischak mit 13 Toren.
13 Toren, ja.
Dörfel mit 10 Toren.
Charlie Dörfel.
Ja. Christian Müller mit 10 Toren, aber nicht der, an den du vielleicht denkst. Und Mielke mit 10 Toren.
Erich, auch noch
genetzt. Ja, auch der hat noch im gesetzten Alter noch genetzt.
Genetzt. Ja, gut, das wundert mich nicht. Der Mielke hat 10 Tore gemacht. Ja, so.
Aber was ich krass finde, wenn du mir die Frage gestellt hättest, hätte ich auch gesagt irgendwie, also weil man auch so ein bisschen Neuzeit verwoben ist, also Haaland, klar, Kane, klar, hätte man so einen Schirm gehabt. Ich hätte vielleicht auch Giovane Elber getippt, hätte mir irgendwie Freddy Bobic vorstellen können, so diese ganze 90, Ulf Kirsten hätte ich mir vorstellen können, also so.
Ja, aber das ist ja eben das Problem. Das Schwierige ist daran, dass die Deutschen in der Regel ja in Deutschland davor gespielt haben, sprich, die müssten ja dann aus der eigenen Jugend kommen. Und da ist es halt wahnsinnig schwer, dass es jemand schafft. Deswegen habe ich eher tatsächlich sofort an Ausländer gedacht. Aber da ist auch schwierig, wer da so sofort so krass funktioniert hat. Wobei, also was hat Platz 9? Wie viele Tore in 10 Spielen?
9.
Ja, also selbst wenn da nur einer 7 macht in 10 Spielen, ist er trotzdem sensationell. Ja. Und der wird ja hier gar nicht aufgeführt.
Die Spanne ist von 9 bis 15 Toren. Hm.
Ja, na, schwierig. Konnte ich dich diesmal leider auch nicht übertrumpfen.
Ja, schade.
Jetzt habe ich was Schönes für dich noch, Jonas, zum Abschluss vom Intro. Und zwar, erinnerst du dich, hast du früher Pro Evolution Soccer auch gespielt?
Ja.
Und was war denn das Besondere an Pro Evolution Soccer, gerade früher?
Dass sie keine Lizenzen hatten.
Und was heißt das jetzt zum Beispiel?
Ne, dass du keine richtigen Verein- und Spielernamen hattest, sie aber schon versucht haben, nah ranzugehen, dass du schon wusstest, mit wem du spielst, und da waren da auch sehr kreativ unterwegs.
Ja. Mir wurde geheim eine Aufgabe zugespielt, die deutschen Juristen gestellt wird. Und ich würde dir die Aufgabe gerne vorlesen. Und klar, du kannst natürlich auch versuchen zu beantworten, aber ich sag mal eher, der Weg ist das Ziel, also eher also die Aufgabe an sich. Und vielen Dank nochmal. Ich weiß nicht, ob das rechtliche Probleme gibt. Deswegen vielen Dank an die Person, die mir das geschickt hat. Ist großartig. Falls die Erlaubnis kommt, werde ich beim nächsten Mal auch mich namentlich noch bedanken. Bearbeitungszeit 5 Stunden für die Aufgabe.
Gut, und wie viel habe ich denn jetzt?
Naja, gut, du bist ja auch bombensicher. Du bist ja sattelfest, oder was? Die ja, Juristerei so, angeht.
Die Juristerei, ja.
Also Teil 1 der Aufgabe. Mario Basel sind auf einen Weg. Lass mich doch mal ausgehen.
Ja.
Mario Basel sind auf einem Weg, seinen Erzfeind Schäfer zu beseitigen. Er besorgt sich ein hochdosiertes, tödlich wirkendes Gift, will jedoch die Tat nicht selbst ausführen. Deshalb erzählt Mario Basel dem, wie er wusste, gerade erst wegen eines versuchten Tötungsdelikts aus der Strafhaft entlassenen Andreas Müller, dass in der Villa des Schäfer immer eine größere Menge Bargeld vorhanden sei. Daher solle er sich unter einem Vorwand Einlass verschaffen und Schäfer notfalls mit Gewalt ein harmloses Schlaf- und Betäubungsmittel ein. Warte, wir machen es anders. Eine bessere Idee. Also, wir machen das so. Deshalb erzählt Mario Basel, dem, wie er wusste, gerade Andreas Müller, dass in der Villa des Schäfer immer eine größere Menge Bargeld vorhanden sei.
Da ist eine große Menge Bargeld vorhanden.
Daher solle er sich unter einem Vorwand Einlass verschaffen und Schäfer notfalls mit Gewalt ein harmloses Schlaf- und Betäubungsmittel einflößen, das er ihm gebe, dann könne er in Ruhe das Geld suchen und mitnehmen. Einen Anteil des Geldes brauche er an ihn aber nicht abzuführen, da es sich bei dem Hinweis um einen reinen Freundschaftsdienst handelte.
Schaff dir unter einem Vorwand Einlass und baller dem Schäfer ein harmloses Schlaf- und Betäubungsmittel rein, notfalls mit Gewalt. Ich besorg dir das Zeug. Dann kannst du in Ruhe das Geld suchen und mitnehmen. Das ist ein Freundschaftsdienst. Du brauchst das Geld nett an mich abführen.
Müller geht auf den Vorschlag ein. Basel übergibt Müller daraufhin das Gift, ohne diesen darüber aufzuklären, dass es sich um ein solches handelt. Einen Tag später bereut Mario Basel seinen Entschluss vom Vortag. Er ruft Müller an und erfährt, dass dieser noch nicht zur Tat geschritten ist. Daraufhin fordert Basel Müller auf, von dem Plan Abstand zu nehmen und klärt ihn dabei auch über die Beschaffenheit des angeblichen Schlafmittels auf. Müller verspricht Basel von dem geplanten Vorhaben Abstand zu nehmen. Basel vergisst, das Gift zurückzufordern.
Ach, du hast ihm das Zeug noch gar nicht gegeben, dann nimm bitte von dem Plan Abstand. Das Schlafmittel ist gar kein Schlafmittel, das ist ein Gift.
Müller sucht am nächsten Tag dennoch Schäfer auf. Unter dem Vorwand, Geld für karitative Zwecke zu sammeln, gelangt er in das Haus von Schäfer. Als er diesen gerade mit vorgehaltener Pistole zwingt, das vermeintliche Schlafmittel zu sich zu nehmen, erscheint plötzlich Basel am Tatort, weil dieser mittlerweile vermutete, dass seine Aufklärung ohne Erfolg geblieben ist. Für Schäfer kommt diese Hilfe allerdings einige Sekunden zu spät, da er bereits von dem Schlafmittel getrunken hat. Schäfer ist auf der Stelle tot. Daraufhin entbrennt zwischen Basel und Müller ein heftiger Streit.
Jetzt haben wir hier aber einen heftigen Streit, du bist wortbrüchig.
Basel beschimpft Müller als wortbrüchig, woraufhin dieser ungerührt meint, Basel wolle nur seine Hände in Unschuld waschen, wofür es jetzt aber zu spät sei. Insbesondere sehe er gar nicht ein, von dem geplanten Raub abzulassen. Jetzt, nachdem Schäfer ohnehin tot sei, komme das schon gar nicht in Frage. Erst als Basel vorgibt, die Polizei alarmieren zu wollen, gibt Müller zerknirscht nach.
Ich rufe gleich die Polizei. Ach guck, da gibst du zerknirscht nach.
Beide verlassen das Haus von Schäfer und erklären sich für geschiedene Leute.
Für mich sind wir jetzt geschiedene Leute.
Beurteilen Sie die Strafbarkeit von Müller und Basel nach dem Strafgesetzbuch.
Soll ich das jetzt machen? Ich finde es erstmal, also mich würde erstmal interessieren, warum Mario Basel mit Schäfer mit einer von seinen eigenen Wodka-Lemon-Mischungen umbringen will und dazu noch den Schalker Andi Müller nutzt.
Das ist. Oder Andreas Möller, man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Ja, also das es ist viele, viele Unwägbarkeiten hier, dass Mario Basel seine Hände ja angeblich auch in Unschuld waschen will. Deshalb ist ja auch die Frage, deswegen hast du ja 5 Stunden Zeit, um hier nach dem Strafgesetzbuch zu urteilen. Also was wäre jetzt so aus dem Bauch aus deine Lösung?
Ja, also auf jeden Fall mal Mord oder Totschlag, je nachdem, was dann einschlägig ist. Wahrscheinlich eher Mord, weil es da naja, obwohl es ohne Vorsatz. Ja, der Diebstahl kommt nicht zum Tragen. Wahrscheinlich, weil sie klauen es ja nicht. Es ist aber Anstiftung irgendwie zu einer Straftat wahrscheinlich von Mario Basel. Weil mindestens mal zu dem Raub. Es könnte auch Körperverletzung im Spiel sein. Einiges möglich.
Ja, es ist finde ich gut. Wie findest du rein textlich das Ganze?
Finde ich extrem einfach zu lesen. Also ja. Nicht so, dass du schon wahrscheinlich 4,5 Stunden brauchst, um den Sachverhalt zu begreifen.
Ja, aber du hast ja auch so schnell eine Lösung, deswegen das ist der einzige Grund mit den 5 Stunden ist halt die Lesbarkeit.
Ja, aber ich habe jetzt auch mein Strafgesetzbuch hier nicht zur Hand, sonst ist natürlich.
Das ist keine Digitalversion.
Mache mir immer so Klebchen rein und so. Dann
brauchst du haptisch.
Ist digital, ein bisschen schwierig. Muss mir die Tatbestandsmerkmale unterstreichen können auch und.
Ja. Genau. Es gibt noch einen Teil 2 der Aufgabe. Nachdem die Leiche von Schäfer aufgefunden worden war, leitet der zuständige Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren ein. Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung fällt der Verdacht schnell auf Müller und Personen aus dessen Umfeld. Müller teilt sich insbesondere mit Stefan Effenburg, einem alten Bekannten, eine 3-Zimmer-Wohnung. Was gibt's jetzt zu lachen?
Ja, nix.
Die haben halt eine 3-Zimmer-Wohnung. Ist halt Geld nicht wie bei dir irgendwie einfach so ein.
Der hat beim Kicken, Bier trinken, Wohnen halt Effenburg gezogen. Ist gut, muss er jetzt auch mit leben.
Am 21.06. wird diese gemeinsame Wohnung aufgrund einer ermittlungsrichterlichen Anordnung nach § 102 StPO durchsucht. In dem Antrag der Staatsanwaltschaft heißt es unter anderem: Effenburg ist ein langjähriger Bekannter von Müller. Im Juli 24 haben sie gemeinschaftlich eine gefährliche Körperverletzung begangen. Da dachte ich kurz, dass Müller Sven Scheuer ist und Stefan Effenburg, also.
Ja, da hat einer auch vorher FC Hollywood geguckt, glaube ich.
Aufgrund der engen Beziehungen besteht der Verdacht, dass Effenburg in die Tatvorbereitungen zu dem Mord an Schäfer eingebunden war. Die Durchsuchung der Wohnung ist erforderlich, um weitere Sachverhaltsaufklärung, dienliche Hinweise zu finden und gegebenenfalls als Beweismittel sicherzustellen. Eine Woche später wird Effenburg von der ermittelnden Staatsanwalt zu einer Vernehmung als Zeuge geladen. Er verweigert jede Aussage zur Sache. Er werde ja wie ein Beschuldigter behandelt. Pipapo. kann Effenburg gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft mit Erfolg vorgehen. Von der Rechtmäßigkeit der Durchsuchung ist auszugehen. Wie ist da deine kurze Einschätzung zu der Sache?
Ich glaube, solange es da keine wasserdichten Beweise gibt, dass Effenburg beteiligt war, ist das wahrscheinlich schwierig.
Also im Fall Effenburg gilt für mich auch immer die Unschuldsvermutung.
Gilt immer die Unschuldsvermutung, ist aber natürlich...
Finde ich auch gefährlich, wo sich unser Rechtsstaat dahin entwickelt.
Das ist so, aber wenn natürlich gegen Müller und sein Umfeld schon ermittelt wird, dann ist das natürlich auch nicht mehr weit, bis da die Rolle von Effenburg genauer beleuchtet wird. Das ist natürlich klar.
Ja klar, weil in der Wohnküche da werden schon Beweismittel rumliegen.
Da wird das ein oder andere rumliegen, was die Staatsanwaltschaft interessiert. Vielleicht nicht in dem Fall, aber...
Ich meine, auf der anderen Seite, so eine Dreizimmerwohnung ist natürlich schnell durchsucht. Da sollte es eigentlich recht zügig zu Ergebnissen kommen. Ja, also ich fand's herrlich. Und... möchte gerne alle Jura-Professorinnen und Professoren wirklich ermutigen, öfter solche, ja doch plastischen Beispiele zu wählen. Da würden, glaube ich, alle davon profitieren und am meisten wir.
Man ist sofort drin in der Geschichte, das ist der Vorteil.
Wer bin ich heute in der Sascha-Edition? Ich habe gespielt mit Timothy Chandler, Daniel Ginzek und Simon Kier.
Oh Gott. Mhm.
Timothy Chandler, Daniel Ginzek, Simon Kier. Bin ich Zvečko Misimović, Makoto Hasebe oder Josip Drimić? Ich muss sagen, gut. Heute wird's schwer.
Dann sortieren wir das mal. Timothy Chandler... hätte ich so am ehesten auf dem Schirm beim Club und in Frankfurt, würde ich sagen. Der zweite war wer?
Daniel Ginczek.
Daniel Ginczek. Den habe ich am ehesten auf dem Schirm in Wolfsburg und auch in Stuttgart. Und der letzte war Simon Kier, ne?
Mhm.
Da würde ich auch erstmal sagen Wolfsburg. So bin ich, was? Makoto Hasebe?
Zvečko Misimović, Makoto Hasebe, Josip Drimić.
Drimić. Hasebe, Chandler wäre natürlich die Frankfurt Direction. Hat der Hasebe noch woanders gespielt? Ich glaube ja. In Wolfsburg. Man natürlich den Kier mit abgefrühstückt. Misimović könnte Kier in Wolfsburg gewesen sein. Hat er auch mal in Nürnberg gekickt? Ja, vielleicht. Und Drimić Leverkusen. Ich sag mal Makoto Hasebe.
Korrekt. Hergeleitet auch korrekt. Chandler sogar Frankfurt und Nürnberg. Makoto Hasebe in Nürnberg nicht auf dem Zettel gehabt. Daniel Ginczek in Wolfsburg, der übrigens auch beim Club war. Und Simon Kier ebenfalls in Wolfsburg, die Misimović-Schiene mit Wolfsburg war natürlich fies. Josip Drimić war beim Club. Deswegen waren das die gemeinen Ablenkungen. Numero dos. Ich habe gespielt mit Thomas Stäbel, Emir Spahić und Sascha Ritter.
Oh Gott.
Thomas Stäbel, Emir Spahić, Sascha Ritter. Bin ich. Zvečko Misimović. Aškan Dejaga oder Vahid Hashemian?
Dejaga Hashemian.
Misimović, Dejaga Hashemian. Und ich habe gespielt mit Thomas Stäbel, Emir Spajic und Sascha.
Gut, Stäbel habe ich am ehesten in Bochum auf dem Schirm. Rita in Freiburg und Wolfsburg. Und Spajic... so ein bisschen die Unbekannt. Dejaga Wolfsburg und Hertha, Hachemian, Bochum, Bayern, Hannover, Misimovic hatten wir eben schon. Ich würde dann mal sagen, Zvečko Misimović, weil der mit Spartak in der Nationalmannschaft zusammengespielt hat.
Korrekt.
Yes.
Stable Bochum, Spartak Bosnien, Rita Wolfsburg. Die Dejaga-Schiene war Wolfsburg-Ablenkung, Hachemian Bochum und weil ich gedacht habe, dass du denken könntest, der hat schon überall gespielt. Den hätte man zum Beispiel auch, könnte man ja locker auch mal so eine halbe Saison nach Wolfsburg verorten.
Absolut.
Sehr gut. Also ich fand es nicht leicht. Also bisher.
Nee, die waren beide schwer bis jetzt. Ja.
Und dann kommen wir noch zum letzten. Ich habe gespielt mit Heiko Butcher, Benjamin Pavard und Julian der Schnacks Draxler. Heiko Butcher, Benjamin Pavard, Julian Draxler, bin ich. Dennis Aogo, Sascha Rieter, Christian Gentner. Könnte alles eine Person sein. Dennis Aogo, Sascha Rieter, Christian Gentner. Gespielt mit Heiko Butcher, Pavard und Draxler.
Okay. Den Schnacksler, Schalke und Wolfsburg. Pavard, Stuttgart, Bayern, Butcher, Freiburg oder sowas. Gentner natürlich Stuttgart und Wolfsburg. Rieter hatten wir eben schon, Wolfsburg, Freiburg und Aogo, Freiburg, Hamburg.
Ich sag's nochmal für unsere Zuhörerinnen. Heiko Butcher, Benjamin Pavard, Julian Draxler, mit denen habe ich gespielt. Bin ich Dennis Aogo, Sascha Rieter oder Christian?
Ich sage Dennis Aogo.
Korrekt. Wie leitest du es her?
Mit Draxler in der Nationalmannschaft?
Nein.
Hat er auch auf Schalke gekickt?
Yep.
Ja, gut. Dann da mit Butcher in Freiburg?
Yep.
Und mit Benjamin Pavard in Stuttgart?
Yep. Der hat tatsächlich beim VfB und bei Schalke gespielt und bei Hamburg und bei Freiburg.
Also,
der hat tatsächlich einige auf dem Kessel. Rieter tatsächlich nur in Freiburg und dann in Wolfsburg gewesen. Das war die Draxler-Butcher-Falle. Und Gentner war die VfB- und Wolfsburg-Falle. Gut, also bärenstark. Hut ab. Das war eine bärenstarke Runde. War aus meiner Sicht schwere Sachen.
Ja, fand ich auch. Kommen wir zum Schwerpunktthema, was ich heute mitgebracht habe. Und wir haben etwas, oder ich habe etwas gewählt, was auch noch echt aktuell ist. Ich meine, letzte Woche gab es da die große Entscheidung, die die Frage ein Stück weit beantwortet, was kostet der Fußball und vor allem, wer bezahlt? Und es geht im Hintergrund um die Beteiligung der Vereine bzw. der DFL an den Kosten für Polizeieinsätze. Und das ist ein Thema, was jetzt schon länger schwelt. 2014 hat Bremen ja damit angefangen, ein Gesetz erlassen, aufgrund dessen das möglich ist. Und seitdem wurden die verschiedenen Klagewegen bemüht. Und ich dachte, so bis ich angefangen habe zu recherchieren, ja, bist schon ganz gut im Thema, guckst noch so ein bisschen links und rechts. Aber es ist gar nicht so, wie es immer dargestellt wird. Zumindest fand ich das. weil ein wichtiger Punkt schon ist, es geht nicht um die Kostenbeteiligung an allen Polizeieinsätzen bei Fußballspielen, sondern nur bei Hochrisikospielen. Da kommen wir später auch nochmal dazu, was Hochrisikospiele eigentlich sind. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt abschließend geurteilt, dass das Bremer Gesetz, aufgrund dessen Kostenrechnungen rausgeschickt werden, mit der Verfassung in Einklang zu bringen ist. Sprich, zukünftig darf Bremen die Kosten erheben und eintreiben. Und es haben zumindest mal Rheinland-Pfalz, Hamburg und Niedersachsen angekündigt, auch an Gesetzen zu arbeiten, aufgrund dessen das zukünftig gehen kann. Wenn man das Bremer Gesetz mal als irgendwie Vorlage nimmt, ist da geregelt, dass Veranstalter sich an den Mehrkosten beteiligen müssen bei Hochrisikospielen, die aufgrund des erhöhten Personaleinsatzes entstehen. Also muss doch dann nicht bei Hochrisikospielen alle Kosten tragen, sondern es wird ja immer ein Ansatz X an Polizisten sowieso geplant und nur alles, was da drüber geht, wird in Rechnung gestellt. Stellt man sich natürlich die Frage, was ist ein Hochrisikospiel und wer bestimmt, wann ein Hochrisikospiel ist? Und da hat witzigerweise der DFB und die DFL sozusagen die Definition geliefert. Und ein Hochrisikospiel liegt vor, wenn eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine besondere Gefahrenlage eintreten wird. Sie machen es dann so ein bisschen plastisch mit, natürlich Derbys sind immer Hochrisikospiele oder wenn gewisse Fanszenen dafür bekannt sind, gerne mal über die Stränge zu schlagen, dann wird das auch häufig zum Hochrisikospiel klassifiziert. Entschieden wird das durch den Heimatverein oder den DFB. Die Gastvereine und die Sicherheitsorgane dürfen lediglich Wünsche äußern. Aber die Endentscheidung liegt bei den Gastvereinen und beim DFB.
Okay, das ist schon mal ein guter Punkt, weil ich dachte nämlich, dass die Polizei bzw. die Sicherheitskräfte das ja letztendlich entscheidet, weil, sind wir mal ehrlich, die eigentlich ja die beste Grundlage haben müssten, weil auch höchste Erfahrungswerte und so, aber dem ist gar nicht so.
Nee, dem ist gar nicht so, das dachte ich bis dahin auch. Da kommen wir später vielleicht auch nochmal zu.
Meine ganzen Gegenargumente schwimmen langsam weg.
Ja, es ist jetzt auch, also man kann sich jetzt trefflich drüber streiten, ob das in Zukunft so bleiben soll oder nicht. Das würde ich aber gerne machen,
ja,
wenn wir nachher in den Diskussionspart kommen, weil das hat mich auch gewundert. Um mal so ein Gefühl zu kriegen, 2022, 2023 gab es in der ersten und zweiten Liga 52 Hochrisikospiele. Also man.
In den ersten beiden Ligen.
In den ersten beiden Ligen.
Das 52 mal auf die ganze Saison gerechnet.
Auf die ganze Saison. Also nicht mal eins pro Spieltag, wenn man es rechnet, ne?
Ja.
Aber da sind natürlich, sag ich mal, dritte und vierte Liga, die da ja auch noch relativ interessant sind, nicht mit inkludiert.
Hast du zufällig eine Auswertung gefunden, inwiefern das dann auch immer dieselben Vereine betrifft? Weil ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Mainz deutlich seltener betroffen ist als, ich will jetzt niemanden in die Pfanne hauen, aber Mainz seltener betroffen als andere.
Ja, also es ist natürlich so, dass jeder von uns jetzt ein paar Vereine im Kopf hat, die häufig betroffen sind. Also ich nenne auch Vereine, also Frankfurt beispielsweise, ja. Häufiger da drin ist, oder auch Dresden, Rostock, die jetzt da auch zumindest Rostock zweite Liga ja gespielt haben. Also es gibt schon sozusagen die Pappenheimer, an die jeder denkt.
Mhm.
Ne, und dann natürlich ein Derby denkt Dortmund-Schalke, Köln gegen Gladbach.
Leverkusen.
Natürlich. Ja, also das sind so die Klassiker, die man hat. Es ist, wenn man sich die Definition im Bremer Gesetz anguckt, wann so eine Gebühr fällig wird, könnte man auch noch auf andere Ideen kommen. Also, dass es sich nicht nur um Fußball dreht, weil die Gebühr wird fällig, wenn Großveranstaltungen über 5000 Teilnehmende haben, gewinnorientiert sind und es erfahrungsgemäß zu Gewalt kommt. da könnte man jetzt drauf kommen, dass da auch jedes Volksfest oder jedes große Volksfest mal mindestens zukünftig Gebühren zahlen muss, müsste.
5.000 finde ich da relativ niedrig gesetzt, die Schwelle.
Ja, das
Also absoluter Laie, 5.000 würde ich sagen, kann eine, in An- und Abführungszeichen, normale Polizeitruppe ja noch handeln.
Ja, es wird so ein bisschen drüber gestritten, warum 5.000 drin steht. Es wird gemunkelt, dass Bremen sozusagen das Mustergesetz damals gemacht hat, und durch den Klageweg zu gehen. Und wenn man an andere Bundesländer dann denkt, sind da dann auch also es sind so viele Sportveranstaltungen mit abgedeckt, auch außerhalb vom Fußball, also es ist ausgeweitet wird.
Weil weniger Zuschauer sind.
Okay. Genau. Es ist aber noch groß genug, um nicht jedes Volksfest abzudecken. Also jetzt mal außer die ganz großen. Also es wirkt so, als ob ein Mittelweg gefunden wurde, damit du auch nicht unbedarft auf einmal viel abgreifen müsstest.
Ja.
Kostenträger oder diejenigen, die Kosten bezahlen müssen, sind diejenigen, denen die Kosten einmal zurechenbar sind, die anfallen, und bei dem die Gewinne anfallen. Also das sind die Vereine und die DFL logischerweise, weil ne, diesen Veranstalter, denen wird es zugeordnet, denen wird auch der Gewinn zugeordnet.
Ist es nicht sogar so, dass ich meine, gelesen oder gehört zu haben, dass der erste Adressat der Kosten die DFL ist?
Genau.
Und man geht einfach davon aus, dass diese an die Vereine weitergeben müssen. Das ist aber nicht, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass die, wenn die Kosten kommen, sagen, 1:1 geben wir weiter, sondern in der Theorie könnten die auch sagen, wir bezahlen alles.
Das könnten sie in der Theorie sagen. Im Falle von Bremen, wo ja schon Kostenbescheide verschickt wurden, zum Teil auch beglichen wurden. Also in Bremen wurde seit 2015, seitdem ist das Gesetz in Kraft, in 14 wurde es vorgestellt, seit 15 ist in Kraft, wurden ungefähr 3 Millionen Euro fällig für Spiele, die in Frage kommen. Und da wurde jetzt viel erstmal gestundet, bis das Urteil weg war, aber ein bisschen was muss schon bezahlt werden. Und das hat bis jetzt alles Werder bezahlt, weil die DFL auch auf dem Standpunkt steht, gerade jetzt auch nach dem Urteil, wenn man Watzke beispielsweise gehört hat, als in seiner Rolle als DFL-Funktionär, er schon klar gemacht hat, es wird seitens der DFL keinen Solidartopf geben, weil auch noch nicht klar ist, ob alle Bundesländer den Weg gehen und da ein Gesetz machen oder nicht. Und er dann natürlich sagt, gut, wenn wir jetzt, keine Ahnung, in Bayern oder in NRW kein Gesetz haben, zahlt jetzt Dortmund, Bayern, Leverkusen nicht mit für jetzt irgendwie Werder Bremen oder Mainz 05 oder sowas. Ne? Deswegen ist ziemlich sicher, dass die Kosten auch weiterhin an die Vereine weitergegeben werden. Und nur um nochmal so eine Hausnummer zu haben, bin ich auch schon fertig. In der letzten Saison 23/24 sind ungefähr im Fußballkontext 1,6 Millionen Polizei Mehrarbeitsstunden angefallen, also über die eigentliche Planung hinaus.
Ja, dazu muss man, glaube ich, auch sagen, dass die Polizeiarbeitsstunden ein bisschen anders gezählt werden als unsere Arbeitsstunden, weil Anfahrt mit eingezählt wird, Abfahrt, Übernachtung theoretisch wird komplett reingerechnet. Also es ist trotzdem viel, klar. Aber so kommen auch große Überstunden bei der Polizei teilweise zustande. Wenn die irgendwo hinfahren müssen und übernachten, dann sind die quasi, wenn sie losfahren, geht das Taxometer los. Und wenn sie am nächsten Tag zurückkommen oder übernächsten Tag, dann wird das Taxameter gestoppt. Das sind alles Stunden.
Ja, genau. Und gerade auch, wenn du Zugbegleitung machst. Also wenn du, was weiß ich, in Hessen bei der Bereitschaftspolizei bist, begleitest von da die Frankfurt-Fans nach München und begleitest die auch wieder zurück, ist das natürlich komplett abgedeckt in der ganzen Nummer. Aber es ist, also als ich vorbereitet habe, recherchiert habe, habe ich natürlich erst gedacht, in meinem alten Reflex Verbände zu hassen. Erstmal gesagt, ja, super, geschieht DFL-Recht, genug Kohle, können die mal zahlen. Mich dann ein bisschen mit beschäftigt habe, sind aber so ein paar Fragen aufgekommen, wo ich mir gedacht habe, ist das wirklich so gerecht? Und einen hast du ja auch schon angesprochen oder hast gesagt, krass, du dachtest mal an die Sicherheitskräfte, die Einstufung, wer bestimmt, wann es ein Hochrisikospiel ist. Wenn man jetzt dann sagt, das wird erstmal dem Veranstalter zugerechnet, dann würde ich ja als Heimverein jetzt möglichst immer sagen, nee.
Quatsch.
Ist kein Hochrisikospiel. Also, es sind super Leute, die da zu uns kommen. Die Schalker, die haben wir schon immer geliebt.
Top-Menschen,
willkommene Gäste auch, ne? Super, das wird ein Freundschafts-Happening. Also, ich hätte doch jetzt gar kein Interesse mehr dran oder würde möglichst abwehren, nur ganz, ganz, ganz wenig Spiele zu einem Hochrisikospiel zu klassifizieren.
Das stimmt. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, das machst du genau einmal, weil die Schalker, die sagen dann nicht, also Schalke in dem Beispiel, die Gästefans, die sagen dann nicht, guck mal, jetzt haben wir gemeinsam den eins ausgewischt, sondern die sagen dann, ja geil, wir zerlegen euch die Bude, ist doch uns egal, wer das dann nachher zahlt, wir zahlen es eh nicht, unser Verein zahlt es nicht, wir zerlegen euch die Bude, wenn da keine Sicherheitskräfte da sind, ist uns doch egal. Und das wird eben passieren. Oder es wird auf gegebenenfalls Unbeteiligte sich verlagern, weil die ja im Stadion auch durch gewisse Blocktrennung zum Beispiel auch geschützt sind. Von daher sehe ich tatsächlich als gar nicht so wahrscheinlich und gar nicht so sinnvoll, dass Vereine das tun würden. Möglicherweise ein bisschen nach unten korrigieren, aber dass sie jetzt irgendwie da auch nahezu oder irgendwie nur ansatzweise komplett drauf verzichten, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Dafür ist das Risiko zu groß.
Im Stadion auf jeden Fall.
Und vor allem kommen die Leute dann vielleicht auch einfach nicht mehr.
Im Stadion gebe ich dir recht, aber ich sag mal, da spielt ja sowieso die Polizei eine eher untergeordnete Rolle. Das macht ja in der Regel der Ordnungsdienst. Aber wenn du jetzt, sag mal, von Anreise bis Stadion guckst, könntest du ja sagen, nee, ist kein Hochrisikospiel, dann lungert da die übliche Anzahl von Polizisten rum. Und wenn was passiert und jemand ruft die Polizei, müssen die doch sowieso kommen.
Naja.
Nur es ist mir nicht mehr zurechenbar, weil ich gesagt habe, es ist dann ein, in Anführungsstrichen, normaler Einsatz, hat gar nichts hier mit Fußball zu tun.
Aber ist ja kein Hochrisikospiel. Also Gedankenspiel, Schalke kommt nach Dortmund, oder machen Sie mal andersrum, damit es nicht nur die armen Schalker. Dortmund kommt nach Schalke und Schalke hat im Vorfeld gesagt, ja, also wir haben weder das Geld noch die Lust, die Extrakosten für ein Hochrisikospiel zu tragen. Da machen wir jetzt gar nichts. Dortmund kommt mit viel zu vielen Leuten, als die nicht als Hochrisikospiel eingeteilte Polizei handeln kann, kommt am Bahnhof an in Gelsenkirchen, ich habe keine Ahnung, wie man da zum Stadion kommt, aber angenommen, die laufen dann vom Stadion in einem wie auch sonst geordneten Fanmarsch hin. Normalerweise würden die am Bahnhof in Empfang genommen, schön eingekesselt und zum Stadion gebracht. Das passiert jetzt alles nicht und die Dortmunder laufen in großen Heerscharen ohne wirkliche Kontrolle durch die Polizei zum Stadion und da passiert, die ganze Zeit passiert irgendwas. Das fällt ja sofort negativ auf den Verein zurück, weil ja dann sofort klar ist, die Polizei sagt, ja, zu uns hat es geheißen, es ist kein Hochrisikospiel.
Ja, und das ist genau die Frage um die Deutungshoheit, weil der Verein genauso gut argumentieren könnte, im Satz normales Spiel.
Aber jetzt versetz dich mal in die Öffentlichkeit rein. Die Deutungshoheit geht ja nicht darum, wer Recht hat, sondern wer gefühlt Recht hat.
Ja, aber es ist nur weil es, sag mal, dann weniger Polizisten sind, ne, könnte der Verein auch sagen, ja gut, dann muss natürlich die Polizei eine andere Einsatztaktik fahren. Es waren ja trotzdem x Beamte vor Ort, wie bei jedem Spiel. Die müssen dann halt am Bahnhof positioniert werden, nicht ums Stadion rum. Wir machen ja nicht die Einsatzplanung.
Aber dadurch, dass es diese wirklich explizite, gesonderte Regelung gibt, ist es, glaube ich, nicht mehr rechtmäßig sozusagen, dass man sich darauf beruft. Ich glaube, dass die öffentliche Meinung da ziemlich klar wäre, in so einem Fall.
Ich wäre gespannt, weil auch wir beide sind ja davon ausgegangen, dass es bis jetzt die Einsatzkräfte.
Aber grundsätzlich finde ich es tatsächlich, das hatte ich mir auch noch als Frage oder als Diskussionspunkt notiert, grundsätzlich finde ich es tatsächlich interessant, drüber nachzudenken, wie viel Kontrolle muss ein Verein über seine Fans haben, / für sie haften. Also bin ich, also das, weil ich musste da sofort an Pyro denken. Mhm. Vereine müssen Strafen bezahlen, wenn ihre Fans Pyro zünden. Und zwar können sie jetzt sagen, naja, die können sie beim Einlass kontrollieren. Nee, können sie nicht, weil zum Beispiel auswärts, wenn Bayern auswärts Pyro zündet und eine Strafe, kriegt Bayern trotzdem die Strafe, nicht der gastgebende Verein. Und da kannst du ja schon fragen, okay, inwiefern kann der Verein was dafür, dass die das tun? Oder anders gesagt, müssen die, kann man von ihnen, vom Verein erwarten, die eigenen Fans so unter Kontrolle zu haben, dass die, also die Verantwortung für diese, finde ich schwierig, bei Pyro zum Beispiel. Aber die gleiche Problematik hättest du ja dann bei alles, was um Stadion rum zum Beispiel passiert. Also wie, inwiefern kann man einem Verein da eine Verantwortung zuschieben? Das finde ich extrem schwierig, aber spannend zu diskutieren.
Ich finde das auch extrem schwierig, aus mehreren Gründen. Es ist für dich so ein Stück weit die Privatisierung von öffentlicher Sicherheit, um es vielleicht mal so zu nennen, weil du eigentlich bei jeder Demonstration, bei jedem Volksfest, bei jedem, egal was, bei jeder öffentlichen Großveranstaltung hat der Staat und die Polizei das Gewaltmonopol. Und das ist steuerfinanziert. Das ist nicht, dass da der Veranstalter Summe X zahlen muss, dass die Polizei das absichert. Sag mal, durch Fußball wird mittelbar und unmittelbar auch, sag ich mal, Steuern X gezahlt. Also wenn man jetzt mittelbar, geht man so von knapp 2 Milliarden Euro aus, die der Fußball bringt. Jetzt kriegen sie aber noch eine Rechnung dafür, dass die Polizei zu Einsätzen kommt. In besonderen Ausnahmen. Das finde ich schwierig.
Ja, also ich finde es insofern nicht schwierig, dass sie die Rechnung kriegen, weil sie eine Großveranstaltung anbieten, mit der, die sie nicht anbieten, um den Menschen was Gutes zu tun, so ehrlich muss man sein, sondern weil die sie anbieten im Kern, um damit sehr viel Geld zu verdienen. Und wenn ich mit einer so einer Veranstaltung, wenn ich die organisiere, um sehr viel Geld mit ihr zu verdienen, dann finde ich, kann man auch erwarten, dass man in diese Gesamtrechnung Kosten für die Sicherheit einbezieht. Weil, du sagst richtig, für Sicherheitsfirmen muss ich das ja auch machen. Und klar kann man jetzt darüber diskutieren, wo ist die Grenze zwischen Sicherheitsfirma und Polizei dann in dem Beispiel? Wo ist da die Abgrenzung? Wer macht was? Darüber kann man sicher diskutieren. Aber grundsätzlich, dass jemand dafür auch Geld bezahlen muss, für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu sorgen, wenn ich so eine Veranstaltung anbiete, finde ich absolut richtig. Weil das musst du, erinnere dich mal zurück, als wir hier früher unsere Abi-Partys gemacht haben, da mussten wir auch Sicherheitsleute engagieren. Ja. Wenig, aber wir mussten es machen. Wir mussten Klohäuschen organisieren, wir mussten Bauzäune hinstellen, es musste alles in die Gesamtrechnung mit einfließen. Und das, finde ich, muss daher auch sein.
Ja, aber da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied für mich. Das ist, um sozusagen das unmittelbare Festivalgelände, das unmittelbare Stadion, wie auch immer man es bezeichnen will, also da, wo der Verein auch das Hausrecht hat, ist er dafür zuständig und bezahlt das ja jetzt schon. Nämlich im Stadion, auf dem Stadiongelände. Nachdem du durch den Einlass durch bist oder mit dem Einlass, stehen da Ordner rum, die dafür zuständig sind. Steht ein Sicherheitsdienst rum, der für zuständig ist, der wird bezahlt. Aber alles, was auf öffentlichen Plätzen passiert, also da, was nicht mehr zum Stadiongelände gehört, was nicht mehr dahin gehört, wo der Verein Hausrecht hat, da kann doch nicht der Verein zuständig sein. Das ist es, beim Abi-Party-Beispiel zu bleiben. Ihr oder wir waren ja auch nicht dafür zuständig, den Weg von der Bushaltestelle zur Veranstaltung zu sichern, sondern nur des Veranstaltungs.
Fair. Vielleicht könnte man dann so argumentieren, dass man ja für diese Großveranstaltung aber auch die Infrastruktur, die öffentliche, nutzt. Oder zum Beispiel übernutzt, lahmlegt, blockiert. Also quasi da von öffentlichen Strukturen auch Gebrauch macht.
Das stimmt. Das ist ein Punkt, auf jeden Fall. Dann stellt sich aber die Frage, und so ist es ja zumindest bis jetzt ausgelegt, Ob da das noch ausgeweitet wird auf andere Dinge, weiß man nicht. Aber warum ist das aktuell nicht in der Planung, dass bei Rock am Ring, bei München Oktoberfest und so weiter zu machen? Weil da gilt genau das Gleiche.
Ja, das wird sicher kommen. Die Diskussion wird ja kommen.
Die Diskussion wird kommen, aber wer will sich denn da dran die Finger verbrennen? Also für wie realistisch hältst du das denn, um jetzt vielleicht mal beim Münchner Oktoberfest zu bleiben, dass Markus Söder sich da hinstellt und sagt, ja klar, die Veranstalter hier, die Wirte, die müssen jetzt mal ein bisschen was abdrücken, damit die Maß zukünftig irgendwie 28 Euro kostet, weil noch die Sicherheitsgebühren für die Polizei draufkommen. Also es ist ja Humbug. Das wird ja nicht kommen.
Also eben, es ist, ich glaube, es ist extrem entscheidend bei der ganzen Sache, dass diese, man kann ja gar nicht sagen Definition Hochrisikospiel, aber diese Definition von dieser Veranstaltung, wo das in Frage kommt, dass das transparent, mit transparenten Kriterien und möglichst wenig wachsweich, sondern mit möglichst harten Kriterien zu definieren ist, dass man wirklich klar weiß, das gehört dazu, das nicht. Und dann hat man, glaube ich, zumindest, also kann man besser argumentieren. Dann gilt es nämlich für alle so und für alle anderen so. Wie das jetzt mit so einem Oktoberfest ist, boah, ehrlich gesagt, also grundsätzlich gilt für mich da dasselbe wie für Fußballvereine. Wer so einen Arsch voll Geld mit sowas verdient, der darf auch das die öffentliche Sicherheit oder muss die öffentliche Sicherheit mit einpreisen. Jetzt ist da dasselbe mit, wo findet das Ganze statt? Ja, also man könnte ja auch sagen, ohne diese Veranstaltung, ohne diese öffentlichen, ohne dieses Menschenaufkommen wäre ja dieses für Sicherheit sorgen in der Öffentlichkeit gar nicht notwendig. Also du schaffst ja einen Anlass, einen Grund, damit so viele Leute auf einem Fleck sind oder sich dorthin bewegen, um auf einem Fleck zu sein. Und damit greifst du ja sozusagen auch in die öffentliche Ordnung mit ein. Also du schaffst ja den Anlass künstlich sozusagen. Deswegen, ja, wäre vielleicht das irgendwie so eine Handhabe, dass man auch außerhalb vom Gelände nicht haftbar, aber, also ich glaube, da geht es gar nicht um haftbar, sondern um das ist Sponsoren sozusagen.
Ja, das stimmt schon. Also ich kann da ein Stück weit mitgehen. Ich finde aber auf der anderen Seite das Argument nicht zu vernachlässigen. Du holst mit dem Oktoberfest, mit großen Fußballspielen zig Leute in deine Stadt, die da essen, trinken, schlafen, was auch immer. Und dafür kassierst du ja schon. Nämlich mindestens mal über die Steuern, die du abgreifst, die da generieren. Und jetzt willst du aber trotzdem, also jetzt, dann greift man ja den Veranstaltern quasi doppelt in die Tasche. Mit welcher Berechtigung?
Naja, weil du stellst es ja so hin, als würde jetzt die Stadt doppelt verdienen wollen, aber sie wollen nicht doppelt verdienen, sondern sie wollen weniger ausgeben, nicht auf Kosten sitzen bleiben. Und das kann ich schon nachvollziehen. Weißt du,
das ist die Frage, ob sie das tun. Bleiben sie denn auf Kosten sitzen? Da würde ich.
Ja, weil sie mehr Polizei einsetzen, die sonst eingesetzt hätte werden müssen, wenn diese Veranstaltung nicht stattgefunden hätte. Das heißt, es sind mehr Kosten, die Stadt oder das Land auch hat.
Ja, das stimmt. Sie haben.
Und die kriegen sie nicht erstattet.
Ja, das ist die spannende Frage, wie man da die Kostenerstattung rechnet. Weil wenn man, ich sag mal, man müsste das ja spitz rechnen, dass Bundesligaspiel X bringt mir so und so viel Steuereinnahmen. Und der Polizeieinsatz oben drüber kostet mich so und so viel mehr. Und das müsste ja mehr sein als die Steuereinnahmen, die es generiert, wenn man es spitz rechnen wollen würde, was ja nicht geht, weil halt Polizei als öffentliche Aufgabe nur steuerfinanziert ist und man kann das nicht spitz rechnen.
Aber der Unterschied mit dem Verdienen und Kosten sitzen bleiben ist aus meiner Sicht, dass der Veranstalter, der verdient damit Geld, der verdient mit, also alles, was bei dem reinkommt, geht on top. Also das verdient er. Und bei der Stadt oder beim Staat, die Polizei, die gestellt wird, damit verdiene ich ja nichts, sondern ich schicke die dahin, wenn ich es muss, Das sind aber meine Ausgaben, das Geld ist weg. Und wenn ich was zurückbekomme, dann ist das Maximum, was ich halt habe, dass ich auf Null rauskomme. Ich verdiene da ja aber nichts dabei, sondern ich will ja nur wieder auf Null rauskommen. Das meine ich mit auf Kosten sitzen bleiben. Darum geht es ja, ja nicht, dass was verdient werden soll, sondern es soll ja nur ausgeglichen werden.
Ja, und die Frage ist, man müsste es ja spitz rechnen für den Polizeitopf, ob die auf was sitzen bleiben. Und da würde ich ein Fragezeichen dran machen, zumindest in der Gesamtbetrachtung. Weil ich glaube,
also, dass, ich verstehe, was du meinst, aber
ich glaube, dass der Fußball mehr erwirtschaftet. Also es geht, glaube ich, mehr in den in die Landeshaushalte rein, als letztendlich.
Also, Jonas, den Geldstrom zurückzuverfolgen. Also angefangen von der Maß, die ich bezahle, wie viel Steuer davon muss der Zeltbesitzer abdrücken in den großen Topf und was davon von meinem Geld von der Maß kommt dann bei der Polizei an. Und das kannst du natürlich nicht nachvollziehen.
Genau, und das ist mein Punkt. Und deswegen finde ich es schwierig zu argumentieren, zu sagen, dass die Polizei auf Kosten sitzen bleibt.
Weil deswegen finde ich es aber schwer zu argumentieren, dass man das eben nicht ausgleichen sollte, die Mehrkosten, die sie erstmal haben.
Ja, das ist jetzt
weil man eben nicht nachvollziehen kann, ob, also deine Rechnung ist nicht verifizierbar. Und, und dann gilt für mich im Zweifel für den Ausgeber.
Ja, es sind, genau, bei mir ist es andersrum, weil beide Rechnungen.
Ja klar, du bist ja nicht wieder für den Festzelt wird. Du bist ja der Moselwirt oder sowas, da bist du durch wieder auf der Seite von dem. Ich bin auf der Seite des kleinen Mannes. Ich bin auf der Seite von unseren Staatsdienern.
Genau, du bist auf der Seite der Staatsdiener. Ich bin auf der Seite des kleinen Mannes, weil ich möchte nicht, dass meine Maß Bier auf dem Oktoberfest teurer wird.
Muss ja gar nicht, das ist ja von deinen Wirten abhängig.
Ja, die das dann teurer machen.
Da fand ich einen sehr guten Vorschlag zum Thema Kosten weitergeben. Danke für die Inspiration an den Elf-Freunde-Podcast Elf-Freunde am Morgen. Die hatten das Thema auch vor einer Woche oder so besprochen. Und da wurde der Vorschlag gemacht, so von wegen Geld weitergeben. Deswegen erster Kostenträger ist der DFL oder erster Adressat der Kosten ist die DFL. Und erstmal die Frage, wer sagt denn, dass die es eins zu eins die Vereine weitergeben müssen? Die könnten ja auch sagen, hey, guck mal, wir machen so viel Geld mit euch, geht auf unseren Deckel. Ich weiß, utopisch, aber wäre theoretisch möglich. Und dann fand ich den interessanten Vorschlag aus dem Podcast, kam die Idee, warum denn nicht auch die Rechteinhaber mit einbeziehen in die Kosten? Weil die Rechteinhaber haben ja Mitspracherecht bei Spielansetzungen und Spielansetzungen sind ja maßgeblich auch, tragen ja dazu bei, ob es ein Hochrisikospiel wird oder nicht, zum Beispiel auch durch die Uhrzeit, aber auch die Ansetzung generell. Dann hast du ja zum Beispiel 18:30 Spiel ist dann auch noch was anderes wie Sonntag 15 und so weiter. Also die reden mit und haben ein Interesse, dass ein bestimmtes Spiel an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit stattfindet. Warum sollte man die nicht auch beteiligen? Fand ich eine absolut nachvollziehbare Idee.
Das finde ich auch, den Vorschlag, weil es natürlich, wenn man jetzt irgendwie Hannover-Braunschweig Samstag 20:30 macht,
zum Beispiel.
Schwierig.
Da müssen ja alle in die Sansibar von der Polizei, vor die Sansibar. Alle in Steintor.
Alle in die Sansibar. Könnte man auch sonntags um 13 Uhr machen?
Könntest du.
So, ne?
Oder also gar nicht sonntags, zum Beispiel samstags.
Das ist schon so. Das finde ich einen guten Vorschlag, weil auch zur Ehrlichkeit dazugehört, dass manchmal die Planung von den SpielplanerstellerInnen in Kombination mit den Städten auch extrem schwierig ist natürlich. Ne? Wenn jetzt in Berlin beispielsweise Hertha gegen Union spielt und der Berlin-Marathon ist und vielleicht auch noch eine Bundestagswahl oder so, ne, ist es vielleicht nicht so clever, das Spiel auch nur stattfinden zu lassen. Also
gibt starke Argumente dagegen auf jeden Fall.
Man könnte auch ein bisschen vorausschauender planen, wenn man weiß, aha, in dem Bundesland oder in der Stadt sind noch irgendwie ein, zwei andere Dinge an dem Wochenende.
Gut, ich meine, bei der Spielplanansetzung, da ist ja sowieso ganz liebe Grüße nach Augsburg, die letzten Sonntag um 17:30 in Bremen sein durften. Herzlichen Glückwunsch. Also, das ist auch so, wo ich denke so, ah, oh, weil nicht mal UEFA Cup, also sorry, die Europa League Woche oder irgendwie nichts, also muss ich dann die Augsburger am Sonntagabend nach Bremen schicken? Weiß ich nicht.
Also auf einen kalten Sonntagabend.
Da war so viel Nebel.
Niemand nach Bremen.
Boah, war da Nebel. Also habe ich schon den Fernseher angemacht und war kalt, würde ich ehrlich sagen. Hat sich schon so das T-Shirt gekrochen, der Nebel.
So, war so eine feuchte Kälte. So, ne?
Aber wenn sie nicht mal das hinkriegen, dann ist ja die Frage, wie das dann anders noch stattfinden soll. Aber ja.
Ich möchte noch mal einen Punkt einbringen, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, aber den wir vorhin schon mal so leicht angerissen haben. Es gibt natürlich auch in der dritten und vierten Liga jetzt schon ein paar Duelle, wo man denkt, boah, auch schwierig. Gehen auch Grüße an die Regionalliga Nordost beispielsweise raus, wo
allein an einem Spieltag 52 Hochrisikospiele sind.
Also, muss man auch ehrlich sagen.
Es liegt aber nie an Energie Cottbus. Ja, da muss man auch mal bei den anderen nachfragen. Bei Babelsberg. So, frag mal beim Babelsberg. Frag mal beim BFC.
Babelsberg war.
Frag mal beim BFC. Und da musst du ja teilweise schon am Abend vorher, wenn die durch die Stadt laufen und niemand da ist, da musst du ja teilweise auch schon.
Am Bahnhof beispielsweise.
Keiner war da.
Die Vereine kann das ja nochmal ganz anders treffen.
Voll, ja.
Finanziell
ja.
gesehen, ne?
Also, wobei wir da natürlich wiederum von kleineren Zuschauermengen sprechen und dann wiederum von geringeren Mehrkosten als in der ersten Liga zum Beispiel. Aber ja, klar, im Verhältnis kann es gut sein, dass es dann teurer wird. Vielleicht gibt es auch Pauschalen bei der Polizei, wer weiß.
Ist vielleicht wie bei der Pyrostrafe. Der DFL-Praktikant muss zählen, wie viel Fackel und Blinker das waren, und dann wird einfach hochgerechnet.
So als Schreckensszenario, dass ich im ersten Mal gedacht habe, ja, komm. Aber im zweiten Moment so, war glaube ich auch im Elf-Freunde-Podcast, als es darum ging, so, ja, Schreckensszenarien. Ich fand da jetzt die meisten so, ja, Aber eins war, naja, so wie ein bisschen in die Richtung, wie du vorhin gesagt hast, dass die zum Beispiel Vereine dann sagen, nö, dann, wir machen das gar nicht mehr als Risikospiel, um Kosten zu sparen. Könnte man ja auch, um das noch ein bisschen konsequenter zu machen und auch das zu umgehen, was ich da danach aufgemalt habe, nämlich dass sie dann halt die Gästefans sagen, dann hauen wir halt den Laden kaputt, dass man sich dann zum Beispiel in der Liga mit Unterstützung der DFL einigt, dass man die Auswärtsfans deckelt. Dass man sagt, Auswärtsfans maximal 2000, fertig. Dann sind die Kosten überschaubar. Ob man das jetzt nur bei diesen Hochrisikospielen macht oder dann vielleicht auch Tür und Tor öffnet, um es generell zu machen, siehe Italien, Tessera di Tifosi und so. Klingt im ersten Moment abwegig, aber eben, im zweiten Moment fand ich so, ja, also wenn ich die DFL wäre, würde ich zumindest drüber nachdenken. Jetzt, also dann, weil dann schaust du nämlich, kannst du nämlich sauber verargumentieren, weil es ja tatsächlich inzwischen, gerade in der ersten Liga, dann doch ja einige Vereine gibt, die nicht als sogenannte, unser Lieblingsthema, Traditionsvereine gelten und jetzt auswärts gar nicht so viel mitbringen. Da hast du sicherlich schon mal ein Drittel abgefrühstückt, die zum Beispiel bei einer völlig willkürlichen Grenze von 2000, die das überhaupt nicht jucken würde. Und wahrscheinlich sind es aber auch die Vereine, die für die Hochrisikospiele gar nicht in Frage kommen, aber ja. Und ja, also vorstellbar wäre es.
Ja, würde natürlich jetzt Konsequenz nach sich ziehen, dass du halt auch so eine komische Fankarte oder wie auch immer man es dann nennt, einführt, ne?
Wäre dann vielleicht für viele ein willkommener Grund.
Naja,
aber wir müssen es ja jetzt. Geht ja nicht anders.
Müsstest du tatsächlich auch, weil sonst wird es ja schwierig zu steuern.
Ja, und ich meine, für viele Vereine ist es ja eh so ein feuchter Traum, das zu machen.
Ja.
Und das wäre natürlich eine super Gelegenheit, weil du kannst es ja toll auf Vater Staat schieben und sagen, naja, also, versteht ihr, die haben es jetzt begrenzt auf 2000, wir müssen es ja irgendwie, wir wollen das auch nicht einführen, aber wir müssen. Also, da kannst du es schön wegschieben, ja.
Weißt du, was das perfide an der Nummer wäre, neben dem, dass sie durch die Hintertür, da bin ich komplett bei dir, dass da mir einige einfallen würden, auch in meinem Verein, die sagen würden, super.
Ja, bei mir sofort.
Endlich haben wir das. Ist die Nummer, dass du da relativ schnell eine Koalition hättest von diversen Vereinen, unter anderem auch unseren beiden.
Gerade von den größeren oder erfolgreichen.
Weil, Weil da werden die Stadien auch voll.
Wir dabei, trotzdem, ihr deckelst. Dabei, absolut. Leipzig dabei, Leverkusen dabei, Stuttgart, Frankfurt.
Gladbach-Frankfurt.
Frankfurt traut sich's, glaube ich, nicht. Frankfurt traut sich's, glaube ich, nicht.
Die würden es aber stillschweigend tolerieren.
Die würden es gern machen, trauen sich aber, glaube ich, nicht öffentlich zu sagen, weil sie sonst in der Moselstube eins aufs Maul kriegen. Aber also ich glaube, gerade die erfolgreicheren oder größeren Clubs, da würdest du locker eine Mehrheit kriegen für sowas. Locker.
Guck mal, du könntest noch mehr Dauerkarten verhökern, du hättest noch mehr planbare Einnahmen.
Absolut. Und da sagst du natürlich auch, ganz ehrlich, die Einnahmen, die würde ich Auswärtsfans generieren, die sind eh überschaubar. Können das dann wiederum an eigene Fans verkaufen, die uns mehr Umsatz bringen? Weil wenn ich den einen Platz im Auswärtsblock wegnehme, dafür einen Heimplatz mache, macht der mir wahrscheinlich doppelt so viel Umsatz.
Ja.
Wenn es reicht.
Ja, ja, ist schon so. Das wär eine richtig perfide Nummer.
Denkbar, also überraschen wird es einen nicht. Und wie gesagt, ich glaube einfach, bei solchen Sachen geht es ja ganz oft einfach drum, wer ist schuld? Wem kann ich die Schuld geben? Wer ist der Verantwortliche? Und wenn die Vereine das schön von sich wegschieben können, dann sinkt die Hemmschwelle, sowas zu machen, glaube ich, enorm.
Nee, und jetzt hast du ja in Anführungsstrichen den besten Sündenbock, den du haben kannst. Und jetzt, na ja, gut, Verfassungsgericht. Wer ist gegen die Verfassung? Also
seid ihr? Also wir nicht.
Also, ja.
Wobei die Union sagt, wir schon, aber.
Ne. Ja, wir sind ja gut. Aber der ganze Rest, also besser kannst du es ja nicht haben.
Ja, St. Pauli und Freiburg sagen dann, ja, wir finden es aber doof. Weißt, gut, wenn ihr in der Bundesliga spielen wollt, bitte parieren.
Ja.
Okay. Ja, eben, also es ist denkbar, ist es. Wäre, ist es wirklich ein absolutes Schreckensszenario, aber sollte man im Auge behalten. Oder lohnt sich im Auge zu behalten.
Nicht das Erste, was gekommen ist, was vorher nur ein Szenario war.
Ja, wobei es uns aber da noch recht gut geht.
Da bin ich gespannt, welche Protestform dann kommt. Also Tennisbälle hatten wir jetzt zum Schluss. Mhm. Letztes, mal schauen, was dann.
Angekettet an Torpfosten haben wir auch schon.
Ja.
Ja, wird schon was.
12-12 hatten wir.
Wird schon was kommen. Da sind wir nicht kreativ genug.
Nee, das stimmt.
Gut, ja, was ist dann unser Fazit? Gut, wir brauchen ja kein Fazit, so im Sinne von, was finden wir gut. Also in Sinne der Diskussion habe ich zumindest gemerkt, ich tendiere auf jeden Fall dazu zu sagen, ich finde es grundsätzlich in Ordnung, dass Vereine zumindest beteiligt werden. Zum Beispiel finde ich es auch komisch, dass in der Diskussion nie auftaucht, dass man es sich teilt. Das habe ich auch noch nirgends gehört. Zum Beispiel 50-50 als Beispiel. Oder nach irgendeinem Schlüssel, der irgendwie Sinn macht. Aber grundsätzlich, dass Vereine mindestens mal beteiligt werden, finde ich korrekt. Sehe aber auch, dass es sehr viele Fragezeichen gibt, gerade was du auch gesagt hast, mit ums Stadion rum. Ist für mich tatsächlich ein großes Fragezeichen. Auch wie man es rein, wie soll ich sagen, juristisch dann verargumentieren würde. Und eben dann die Frage, inwieweit Vereine über ihre Fans Kontrolle haben müssen. Das sind tatsächlich so ethische Fragen dann vielleicht fast schon. Ist für mich sehr unklar, ja.
Ich bin mal gespannt, wie viel, wenn das jetzt noch ein paar Bundesländer gemacht haben, wie viel tatsächlich rumkommt, also wie viel Geld dann tatsächlich, weil ich mir dann auch dachte, jetzt irgendwie in Bremen 3 Millionen in 10 Jahren.
Ist okay, oder?
Also ich dachte so bei den Schreckensszenarien, die Vereine vorher aufgemacht haben, boah, was kommt denn da rum? 3 Millionen, muss man aber natürlich auch irgendwie ein Stück weit berücksichtigen, dass beispielsweise davon irgendwie 6 oder 7 oder 8 Jahre der HSV nicht in der Bundesliga gespielt hat, fällt für Bremen schon mal das Hochrisikospiel im Jahr weg, muss man sagen. Und dann habe ich mir auch überlegt, Bremen, wen haben die denn noch so, mit dem die nicht so gut können? Da ist mir ehrlich gesagt niemand eingefallen. Weil
so ja, gefühlt. Bremen ist da wahrscheinlich kein Leugnis. Aber
genau.
Weiß man, wie viel Spiele das waren, diese 3 Millionen etwa?
Nee, also hab ich jetzt nichts drüber gefunden.
Aber weißt du, weil 3 Millionen, jetzt nimmst du ein Drittel der Spiele mehr. Nimm mal an, es wären 10 Spiele gewesen in 10 Jahren, dann machst du 13 draus zum Beispiel. was ja dann schon eine große Steigerung ist, aber dann sind es auch nur, Anführungszeichen, 4 Millionen, die es dann kostet. Also wenn man es jetzt mal so ganz plump hochrechnet, ja. Also, aber klar, Bremen, gebe ich dir recht, ist wahrscheinlich nicht das beste Beispiel, um das, den Worst Case aufzumalen. Da müsste er wahrscheinlich zu einem Team wie Frankfurt gehen und dann eben gucken, wer dann noch so alles kommt.
Frankfurt ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Oder auch, wenn NRW sowas erlässt, weil die ja aufgrund der Masse an Mannschaften, sage ich mal, in den ersten 4 Ligen, wahrscheinlich die deutlich größte Anzahl pro Wochenende an, oder pro Jahr an Hochrisikospielen haben. Haben auch eine Masse von den Mehrarbeitsstunden, gehe ich von aus.
Ja, und die einfach auch eine große Anzahl bindet.
Ja, genau.
Wobei, das ist ja jetzt schon genauso. Da geht es ja nur darum, wer es zahlt.
Ja, aber das wäre dann mal interessant, weil du auch, sag ich mal, wir haben so ein paar Pappenheimer auch außerhalb von NRW, wir haben ein paar Pappenheimer in NRW und so geht es ja in NRW allen Vereinen. Naja. Ich glaube, das wird so das sein, wo man es vielleicht mal ganz gut beschreiben könnte.
Das denke ich auch. Wir sind gespannt, wir bleiben dran. Du bleibst dran. Und dann, ja, sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Das wäre ja vielleicht doch kurzer Ausblick, das wäre ja in 2-3 Jahren vielleicht ein Thema.
Ja.
Wo dann übrigens auch bald wieder die neue Rechte-Ausschreibung ja dann wahrscheinlich irgendwann ist und man dann tatsächlich ja auch wirklich überlegen kann, ob man da ob man die Pakete einen Tacken teurer macht. Und
das wäre, ja,
das quasi damit einpreist. Stichwort Kostenweitergabe. Wir sind gespannt, bleiben dran. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Und du darfst dir jetzt noch aussuchen, ob du zum Abschluss noch einen Clip aus dem Jura-Beispiel hören möchtest oder das, was ich als Intro für nächstes Mal geplant hatte.
Noch eins aus dem Jura-Beispiel, dann hast du noch ein Intro fürs nächste.
Dann würde ich sagen, gebe ich dir noch den längsten Clip aus dem Jura-Beispiel und verabschiede uns damit schon mal und hören uns schon bald wieder. Adieu.
Tschüss.
Schaff dir unter einem Vorwand Einlass und baller dem Schäfer ein harmloses Schlaf- und Betäubungsmittel rein, notfalls mit Gewalt. Ich besorg dir das Zeug. Dann kannst du in Ruhe das Geld suchen und mitnehmen. Das ist ein Freundschaftsdienst, du brauchst das Geld nett an mich abführen.